Vielen Dank, Tobias, für diese freundlichen Worte. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu kommen, und ich danke die Veranstalter Tobias und die anderen für diese wirklich großzügige Graduiertentagung, der größte, den ich gesehen habe jedenfalls. Und ich habe mich, wie gesagt, sehr gefreut, hier zu sprechen, und ich fange gleich an, da ich vieles zu sagen habe. Der Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen ist die Idee einer innewohnenden Wesensverbindung zwischen Freiheit und Verantwortlichkeit. Die Frage, die ich klären möchte, ist die folgende: Wie kann ein solcher Begriff der Freiheit mit den Mitteln der hermeneutischen Phänomenologie, wie wir sie bei Heidegger und Gadamer finden, weiterentwickelt werden? Der Wesensverbindung zwischen Freiheit und Verantwortung ist ein Kerngedanke in der antiken Philosophie, sowohl bei Platon als auch bei Aristoteles. Paradigmatisch finden wir diese Wesensverbindung in der Forderung des platonischen Sokrates, von Handlungen wie Urteilen Rechenschaft ablegen zu können, sogenannte Logon Didonai. Diese Forderung ist auf die Erfahrung gegründet, dass eine Handlung oder ein Urteil eine freie Verantwortlichkeit dann ausdrückt, wenn wir sie gegenüber anderen und auch gegenüber uns selbst begründen können. Was hier letztlich auf dem Spiel steht, ist ein Begriff der Freiheit, nachdem ich mich, um frei zu sein, mit meinen Entscheidungen, Handlungen und Wünschen identifizieren können muss, so dass ich sie als meinige zu erfahren vermag und sie also nicht als Folge fremder Beeinflussung als unumgänglich oder vom Schicksal bestimmt erscheine. In dieser Grundthese ist Sokrates' berühmten Abweisung der naturphilosophischen Begriff von Ursachen im Phaidon begründet. Solche Ursachen können im besten Fall als Entschuldigungen dienen. Sie können nicht unsere Handlungen und Entscheidungen, unsere Urteile und Interpretationen als verantwortlich begründen, weil es bei solchen naturphilosophischen Ursachen nicht um einen Einfluss geht, den wir als mehr oder weniger sinnvoll oder einleuchtend anerkennen können, sondern um eine zwangsmäßige Einwirkung, den wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen. Die naturphilosophischen Ursachen wie Luft und Äther und Wasser können letztlich nicht klären, ob Sokrates' Entscheidung, im Gefängnis zu bleiben, statt zu fliehen, Ausdruck einer verantwortlichen Wahl ist oder eine Verblendung ausdrückt. Auch der aristotelische Unterscheidung in seiner Ethik zwischen der bloßen Freiwilligkeit der Hykousios und der Wahl oder Entschließung, die Proairesis, schließt sich an die sokratische Wesensverbindung zwischen Freiheit und Verantwortlichkeit. Der Wahl, so lautet die aristotelische Konklusion, ist dadurch ausgezeichnet, dass es Metalogo kai dianoias ist. Es impliziert Vernunft und einen Prozess des Denkens. Der sokratische Freiheitsbegriff hat auch moderne Repräsentanten. Es wird beim Rousseau in seiner Metapher der Autonomie wiederbelebt. In Du Contrat Social setzt Rousseau die natürliche Freiheit, nach Gutdünken zu leben, gegenüber, ich zitiere, la liberté morale qui seul rend l'homme vraiment maître de lui, car l'impulsion de seul appétit et esclavage et l'obéissance à la loi qui en s'est prescrite est liberté. Zitat Ende. Eine Reihe von prominenten amerikanischen Philosophen haben in Anschluss an Wilfred Sellers in den letzten Jahren erforscht, wie Kant, Fichte und Hegel alle versuchen, den Kern der Metapher der Autonomie, nämlich die Idee der rationalen Selbstbestimmung, zu entwickeln. Bei einer dieser Philosophen, John McDowell, finden wir eine prägnante Zusammenfassung davon, wie Kant den Metapher von Rousseau, der den rechtmäßigen Verfassung politischer Institutionen angeht, zu einem allgemeinen Begriff von Freiheit entwickelt. Ich zitiere: I think the Kantian conception of autonomy can be summarized like this. One is self-determining when one... Das ist das erste Zitat auf dem Blatt. Ich hoffe, dass alle dieses Blatt bekommen haben. Entschuldigung, ich fange mal von vorne an. I think the Kantian conception of autonomy can be summarized like this. One is self-determining when one is thinking and acting are determined by reasons that one recognizes as such. We can think of autonomy as labeling a capacity, the capacity to appreciate the force of reasons and respond to it. But determining oneself is actually exercising that capacity. That is what it is to be in control of one's life. If we approach the idea of autonomy in this way, we are indeed placing it in a normative framework. This account centers on a normative concept, the concept of the authority of reasons, their force in the natural metaphor I have already used. To exercise autonomy is to subject oneself to the normative force of reasons. That is a self-subjection that is at the same time a self-determination. If one conforms to the authority of a reason, one appreciates it as such. One's thought or action is determined by the power in one, by virtue of which one is able to recognize that authority and think or act accordingly. And it is in exercising that power that one is truly oneself. In Kant, Rousseau's idea of a freedom that would consist in obedience to the result of legislative acts of one's own becomes a vivid metaphor, a way of capturing the sense in which one's conforming one's thought and action to the authority of reasons is the very reverse of abdicating control over one's life to an alien power. Zitat Ende. Dieser Stelle ist in unserem Zusammenhang interessant, weil McDowell hier die Doppelbewegung Ausdruck verleiht, der einen Freiheitsbegriff mit einer Wesensverbindung zur Verantwortung kennzeichnet. Der Begriff der Verantwortung impliziert, dass eine Forderung oder eine Verpflichtung gegenüber einer Autorität, das heißt gegenüber einer normativen Instanz, anerkannt wird. Aber das Charakteristische bei der Anerkennung der Kraft der Begründung, the force of reasons in McDowells Metapher, ist, dass man sich hierbei nicht einen unrechtmäßigen Zumutung anpasst, der einen von außen auferlegt wird. Vielmehr bewahrt man hierbei eine Identifikation mit der Gedanke oder Handlung. In einer solchen verantwortlichen Freiheit antwortet man, platonisch betrachtet, auf Ursachen Aitia, die man nicht nur zur Kenntnis nehmen muss, sondern kritisch überprüfen kann. Wenn Sokrates im Phaidon zwischen Ursachen im naturphilosophischen Sinne und Begründungen oder Gründe unterscheidet, behauptet er, dass er überhaupt nichts Neues einführt, sondern nur auf das hinweist, Zitat, was ich schon sonst immer und so auch in der eben durchgeführten Rede gar nicht aufgehört habe zu sagen. Zitat Ende. Das ist in der Übersetzung von Schleiermacher. Diese Bemerkung soll man wörtlich nehmen. Die Aufforderung zur Rechenschaftsgabe ist das Strukturprinzip der sokratischen Dialogen und hier geht es immer darum, die mehr oder weniger reflektierten Meinungen oder Thesen der Dialogpartner gegenüber Begründungen verantwortlich zu machen, indem diese Dialogpartner Rechenschaft ablegt. Eine solche philosophische oder theoretische Praxis öffnet somit die Möglichkeit, die Verantwortung der Freiheit emphatisch zu erfahren. Wie der Situation in Phaidon, das in einem emphatischen Sinne einen praktischen Sitz im Leben hat, angibt und wie auch McDowells Formulierungen andeuten, ist mit der Wesensverbindung zwischen Freiheit und Verantwortung also kein ausschließlicher theoretischer oder praktischer Freiheitsbegriff gemeint. Sowohl unsere praktische Handlung, unsere ethische Entscheidung, wie auch unsere theoretische oder philosophische Aktivitäten sind normativ geregelt und unterliegen somit der Verantwortlichkeit gegenüber der Kraft der Begründung. Wie kann nun die hermeneutische Phänomenologie dazu beitragen, einen solchen Begriff von Freiheit zu entwickeln? Wenn wir diese Frage in Beziehung auf Heideggers Hauptwerk Sein und Zeit beziehen, dann wird die Antwort zutiefst ambivalent, weil Heidegger gerade hier mit der sokratischen Tradition in einer entscheidenden und problematischen Hinsicht bricht. Wenn ich in diesem Vortrag im Anschluss an Heidegger spreche, so ist der Ausgangspunkt mit anderen Worten zunächst eine Kritik von Heideggers Bruch mit der innenwohnenden Wesensverbindung zwischen Freiheit und Verantwortung, weil dieser Bruch in einen unhaltbaren Dezisionismus führt. Heideggers Weiterentwicklung und Herausforderung der sokratischen Freiheitstradition kommt in Sein und Zeit am deutlichsten zu Ausdruck in seiner Überlegung zum Grundphänomen der Schuld. Ausgangspunkt für Heidegger ist der Begriff von Schuld als eine uneingelöste Forderung. So wird Schuld unmittelbar erfahren. Die Forderung oder Verpflichtung, gegenüber welchen das Dasein immer schon schuldig ist, gehen implizit oder explizit von zwischenmenschlichen Relationen aus. Sie sind von grundlegender Bedeutung für unser sogenanntes Mitsein. Sie konstituieren aber auch unsere praktischen Schwäche, unser Umgang mit Zeug. Solche Forderungen sind somit als Normen zu verstehen, denen das Dasein unter anderem in praktische Situationen und menschliche Relationen begegnet. In seiner Fundamentalanalyse des Daseins entfaltet Heidegger, wie wir in unserem alltäglichen Sein auf solche Verpflichtungen antworten, wie unsere Responsivität erfolgreich oder missglücken kann, aber auch wie diese Responsivität im Falle der praktischen Umgang mit Zeug einer problematischen, verzerrenden Beschreibung unterliegt, wenn es von einer dekontextualisierten, sogenannten theoretischen Perspektive beschrieben wird. In der besorgenden Umgang mit Zeug sind die Forderungen in einem pragmatisch-teleologischen Zusammenhang, dem von Heidegger sogenannten Bewandtniszusammenhang, strukturiert. Im alltäglichen Sein sind unserer Weise, mit solchen Forderungen und Verpflichtungen umzugehen, durch konventionelle Muster und Traditionen bestimmt. Unsere Möglichkeit, überhaupt auf Forderungen antworten zu können, ist genetisch davon bedingt, dass wir uns im Vornherein auf ein gewisses durchschnittlich selbstverständliches Verstehen vom Inhalt der Forderungen verlassen. Deswegen lässt sich das Mann, das sogenannte Mann, für Heidegger auch nicht gegenständlich abgrenzen, sodass wir uns von ihm distanzieren könnten. Vielmehr bildet es eine fundamentale Bestimmung unseres in der Welt Seins. Das Kapitel, in welchem sich Heideggers Überlegungen zum Begriff der Schuld befindet, trägt der Titel »Die daseinsmäßige Bezeugung eines eigentlichen Seinskönnen und die Entschlossenheit« und repräsentiert zusammen mit das vorangehende Kapitel über das Sein zum Tode Heideggers Versuch, einer ontologischen Modifikation des Mann zu artikulieren, den er als Eigentlichkeit bezeichnet. Daseinsschuld gegenüber Forderungen muss deshalb in Verbindung mit dem Begriff der Eigentlichkeit verstanden werden. Hier muss man auf zwei Aspekte achten. Erstmals ist der Versuch des Daseins, die Forderungen einzulösen, immer mehr oder weniger angeeignet. In der Responsivität des Daseins gegenüber einer konkreten Verpflichtung drückt sich seine Jemeinigkeit, wie Heidegger sagt, immer mehr oder weniger aus. Wie wir zum Beispiel auf die Forderungen einer berufsmäßigen Aufgabe antworten, zeigt auch immer, ob wir diese Aufgabe angeeignet haben oder ob wir sie auf eine bloß äußerliche, im Grenzfall mechanische Weise durchführen. Damit bezeichnet die Eigentlichkeit, die mit Modifikation des Seins des Daseins, die vollzogen wird, wenn es dem Dasein gelingt, seine Einlösung einer Forderung von der durchschnittlichen oder anonymen Responsivität loszureißen. Es gibt aber auch ein zweites und in unserem Zusammenhang noch wichtigeren Aspekt der Eigentlichkeit, nämlich was Heidegger die Übernahme des Schuldigseins nennt. Hiermit möchte Heidegger artikulieren, wie die Selbstverpflichtung des Daseins einen unentbehrlichen Aspekt seiner Responsivität gegenüber Forderungen ist. Sei es Forderungen in praktischen Schwecke oder in zwischenmenschlichen Relationen. Es geht um das Aspekt des Commitment im Englischen oder Engagement im Französischen. Meine Handlungen und Äußerungen können einen Responsivität gegenüber Forderungen ausdrücken, in welchen ich einfach antworte, wie man nun macht. Oder ich kann eine Responsivität ausdrücken, wo ich im Lichte der Forderungen handle, sodass ich dafür Verantwortung nehmen kann. Erst damit habe ich mein Schuldigsein übernommen, in Heideggers Terminologie. Einer solchen Entschlossenheit, wie Heidegger dieser Vollzug nennt, ist eine verantwortliche Unterwerfung unter die Normen meiner Praxis, in welchen die Unterwerfung gleichzeitig eine individuelle Mündigkeit gegenüber dieser selben Forderungen ausdrückt. Damit wird das Dasein schuldig im zweiten Sinne, die Heidegger hervorhebt, nämlich im Sinne von, Zitat, Ursache, Urhebersein von etwas, Zitat Ende. Die beiden genannten Aspekte der Eigentlichkeit ergänzt den sokratischen Ansatz in einer fruchtbaren und originalen Weise. So meine These ist also, dass dieser beiden Aspekte der Eigentlichkeit eigentlich der sokratischen Ansatz ergänzt. Aber Heidegger macht noch einen weiteren Schritt, der problematisch ist. Aber Heidegger geht noch einen problematischen Schritt weiter. Er eröffnet ein Konstitutionsproblem im Hinblick auf die Normativität der Forderungen als solche, indem er versucht, die Begründung von Daseins existenzielles Schuld zu beantworten. Diese existenzielle Schuld ist als die konstitutive Responsivität des Daseins als solche gegenüber Forderungen oder Normen zu verstehen. Und Heidegger behauptet, dass diese existenzielle Schuldigsein, Zitat, allererst die ontologische Bedingung dafür gibt, dass das Dasein faktisch existierend schuldig werden kann. Zitat Ende. Das Problem entsteht, wenn Heidegger das Dasein so beschreibt, als wäre es in Bezug auf sein existenzielles Schuldigsein vor eine Wahl gestellt. Heidegger behauptet, dass der sogenannte Ruf des Gewissens das Dasein veranlasst, sich selbst zu wählen. In dieser Wahl scheint für Heidegger die primäre Form der Freiheit zu bestehen, die die Voraussetzung für unsere Verantwortlichkeit ausmacht, insofern wir uns mit der Wahl auf Verantwortlichkeit überhaupt gegenüber Normen erst verpflichten. Es ereignet sich hier ein in sich Handeln, wie Heidegger schreibt, das die Bedingung dafür bildet, dass wir unsere Handlungen verantworten können. Die Normativität der Forderungen wird in dieser Konzeption durch eine Urentscheidung konstituiert, um einen Ausdruck von Sartre zu benutzen. Aber ergibt ein solches Modell überhaupt Sinn, nachdem die Wahl des Daseins seine Verpflichtung zur Verantwortlichkeit, das existenzielle Schuldigsein, das heißt seine Responsivität für Forderungen, überhaupt erst konstituiert? Ich bin mir durchaus bewusst, dass Heideggers Darstellung im ersten Teil von Sein und Zeit voraussetzt, dass wir je schon vernehmend und ansprechbar und damit auch antwortschuldig sind, da wir je schon in bestimmte Praktiken verwickelt sind. Im Kapitel über die Entschlossenheit erklärt Heidegger aber, dass die ontologische Grundlage für diese Ansprechbarkeit oder Verantwortlichkeit in einer impliziten Verpflichtung von Seiten des Daseins bestehe, die sich wiederholen oder auch abweisen lasse, je nachdem, ob das Dasein entschlossen sich selbst wähle oder nicht. Ich möchte hier keineswegs bestreiten, dass in Heideggers Analyse der Entschlossenheit ein Wahrheitsmoment enthalten sei. Dass unsere Ansprechbarkeit für Forderungen oder Normen ein Engagement oder Commitment unsererseits mit inbehalte, stellt, wie schon gesagt, einen überzeugenden Gedanken her. Doch mit dieser Selbstverpflichtung, und das ist der entscheidende Punkt, mit dieser Selbstverpflichtung erkennen wir lediglich eine Forderung an, der wir je schon unterworfen sind. Forderungen verpflichten uns mit anderen Worten, unabhängig davon, ob wir uns ihnen auch verpflichtet fühlen. Wahl oder Selbstverpflichtung bilden, kurz gesagt, nicht, wie Heidegger behauptet, die Bedingung der Möglichkeit unseres Schuldigseins. Die Vorstellung, dass unser Schuldigsein durch eine Wahl als solche konstituiert sei, gaukelt eine Freiheit in einem normativen Vakuum vor, isoliert von aller Ansprechbarkeit für Normen in der jeweiligen Praxis. Einer solchen Dezisionismus kann mit einem arbiträren Sprung ins Dunkel, den sie mit dem Wort Wahl benennt, nicht die Verantwortlichkeit begründen, sondern hat vielmehr die Wesensverbindung zwischen Freiheit und Verantwortung geschnitten. Ich hatte jetzt auch vor, in einem kleinen Abschnitt auch noch auf Heideggers Beziehung zu Aristoteles einzugehen, um auch einige andere Aspekte von Heideggers Entwicklung dieser sokratischen Wesensverbindung zwischen Freiheit und Verantwortlichkeit klarzustellen. Das werde ich aber nicht machen. Ich kann doch in ein paar Sätze sagen, worum es geht. Also der entscheidende Punkt hier wäre, klarzumachen, dass diese Responsivität gegenüber Forderungen, die unsere verantwortliche Freiheit konstituiert, eine situationsabhängige Responsivität ist. Das ist der entscheidende Punkt, was Heidegger von Aristoteles nimmt und sein Begriff der Phronesis. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil im Selbstverständnis Heidegger und auch in der Selbstverständnis von Gadamer das ihnen schon über die idealistische Tradition rausbringen. Weil diese Idee, dass Normen nicht als Regeln außerhalb ihrer Anwendung überhaupt explizitiert werden können, das ist ein, wie gesagt, einen Punkt, den Sie bei Aristoteles finden, den Sie aber denken, die Sie aber denken, nicht in der idealistischen Tradition bei Kant und bei Hegel gerechtfertigt wird. Und insbesondere gehen Heidegger und Gadamer so weit, dass sie sagen, dass das Phänomen selber eine Norm bilden kann. Das ist das wirklich die radikale Kontextualität dieser Responsivität, dass es in vielen Fällen überhaupt nicht möglich ist, sich eine Entscheidung oder ein Urteil zu rechtfertigen, anders als deiktisch, das heißt aufzeigen, Was mache ich jetzt? In einem, zum Beispiel in einem praktischen Sinne, indem man vorführt, wie man das machen soll, weil es sonst nicht geht, wie man es verantwortlich oder kompetent hantieren soll in einer praktischen Aufgabe oder auch vielleicht in einer ethischen Situation, wo man versucht, einen anderen so einen bestimmten Handlung zu überreden. Und am Ende, wenn man keine Worte mehr hervorbringen kann, dann zeigt man auf die Situation und sagt, siehst du nicht. Aber in dieser Appell handelt es sich darum, was Aristoteles in seiner Ethik als einen Aspekt der Wahrnehmung in Phronesis beschreibt. Eine besondere Art der Wahrnehmung. Und Aristoteles zufolge kommen wir in solche Situationen, wo wir uns deiktisch verantwortlichen oder deiktisch unserer Verantwortlichkeit behaupten müssen, kommen wir zu ein Äußerstes, sagt er, ein Eschatou. Aber es geht jetzt weiter, wenn ich richtig sehe und Heideggers, und es geht zurück zu Dezisionismus, wenn ich richtig sehe und Heideggers Dezisionismus tatsächlich mit seinem missglückten Versuch unserer Verantwortlichkeit gegenüber Normen als solches zu begründen verbunden ist, dann ist es auch für die Frage des Freiheitsbegriffs eine wichtige Pointe, dass Gadamer sich von einer solchen Konstitutionsprojekt der Verantwortung explizit distanziert. In der Neuaristotelismus von Gadamer ist die Frage nach der Konstitution von Normativität durch seinen Hinweis auf die übersubjektive Macht der sprachlich vermittelten Lebensformen der sogenannten Tradition von vornherein als überflüssig begriffen. Wir sind immer schon durch unsere Initiierung in sprachlich vermittelten Lebensformen in einer Situation der Verantwortung gestellt. Gadamers Traditionsbegriff eröffnet somit nicht eine neue Variante des Konstitutionsproblems. Der Begriff der Tradition bestreitet die philosophische Notwendigkeit und Legitimität eines solchen Problems. Es gibt aus Gadamers Sicht keinen Grund für unsere Verantwortung gegenüber Normen als solche. Aber es ist auch irrig zu glauben, dass unsere Verantwortung einen solchen Grund braucht. Er fragt rhetorisch, Zitat, bedarf es einer Begründung dessen, was uns immer schon trägt?
Zitat Ende.
Gadamers Begriff der Tradition ist aber nicht nur wertvoll in unserem Zusammenhang, weil man damit den Dezisionismus entgehen kann. Es hat auch wichtige Folgen für die Konzeption der verantwortlichen Freiheit. Weil die Tradition eine übersubjektive Macht ist, werden alle unsere Äußerungen und Handlungen von grundlegenden Vorurteilen geleitet. Das Verstehen, das unsere Handlung oder Äußerung zugrunde liegt und auf dem wir uns berufen, wenn wir versuchen, Rechenschaft abzulegen, verbirgt immer mehr, als wir durch unsere Reflexion durchschauen können. Das untergräbt nicht die Möglichkeit einer verantwortlichen Freiheit, aber es macht das Verstehen, worauf einer solchen beruht, prinzipiell unverfügbar. Diese Einsicht in die Unverfügbarkeit des Verstehens ist der eigentliche Kern von Gadamers Lehre über Tradition und Wirkungsgeschichte. Wir sollten diese Lehre nicht als eine Aufforderung begreifen, die Bestrebung auf kritische und voraussetzungslose Reflexion zu moderieren, indem man sich auf die Autorität der Tradition beruft. Obwohl manche seine Formulierung in dieser Richtung zeigt, möchte Gadamer nicht eine Einschränkung der Reflexion legitimieren. Seine eigentliche Pointe ist vielmehr darauf aufmerksam zu machen, dass jedes Verstehen, sei es von praktischer, theoretischer oder philosophischer Art, an Vorurteile ausgeliefert ist, jenseits jeder rühmenswerte Bemühen auf verantwortliche Kritik und Reflexion. Und deshalb müssen wir die verantwortliche Freiheit im Rahmen des Begriffs des Spiels verstehen. In der Vollzug unseres Vermögens zur verantwortlichen Selbstbestimmung versuchen wir, die Forderungen zu beantworten, die unserer praktischen Umgang, unsere Relationen zu Mitmenschen oder das Verstehen einer Sache uns stellt, wie ein Spieler, wie es Gadamer beschreibt, die Aufgabe des Spieles zu bewältigen versucht. Aber in einer solchen Prozess sind wir auch an die übergreifende Dynamik des Spieles ausgeliefert, den wir nicht völlig durchschauen können. Es ist von dieser Gesichtspunkt aus, dass wir Gadamers Begriff von Kunst als Spiel begreifen sollten. Aus Gadamers Gesichtspunkt ist unsere verantwortliche Freiheit als solche im Rahmen des Spielsbegriffs zu verstehen. Und der Kunst erlaubt uns, mit dieser Freiheit Erfahrungen zu machen. Das ist gerade, weil jedes Werk der Struktur des Spieles hat, wird die Produktion und erst recht die Erfahrung von Kunstwerken eine Einübung in der Struktur der Freiheit. So müsste man die systematische Funktion der Kunst in Beziehung auf der Freiheitsdiskussion innerhalb Gadamers Hermeneutik benennen. Freilich schreibt Gadamer selber kaum etwas über Freiheit in seiner Aufführung zur Kunst, so wie der Begriff überhaupt keine explizite Schlüsselrolle in seiner Hermeneutik spielt. Ich möchte ein paar erste Schritte in der Richtung einer solchen Explizitierung einer hermeneutischen Freiheitsbegriffs gehen, indem ich zwei Aspekte herausarbeite, wodurch der ästhetische Einübung oder Erziehung zur Freiheit geklärt werden kann, können. Der erste Aspekt hängt mit Gadamers Begriff der Bildung zusammen. Die Bildung ist für Gadamer nicht nur wie für Hegel eine Bedingung der Philosophie, sondern auch eine Bedingung der Geisteswissenschaften und der Erfahrung von Kunst. Gadamer folgt jedoch zunächst Hegel, wenn er Bildung definiert, als sich selbst im Anderssein zu erkennen. Es wäre aber meiner Ansicht nach irrig, Gadamer hier einfach als Hegelianer einzustufen. Vielmehr müssen wir seine Deutung der Bildung im Licht seiner übergreifenden Fragestellung verstehen. Der erste Hauptteil, wo der Bildung als sogenannte Leitbegriff eingeführt wird, heißt, Zitat, Freilegung der Wahrheitsfrage an der Erfahrung der Kunst, Zitat Ende. Ich möchte diesen Hinweis aufgreifen und das Wesen der Bildung aus der Perspektive des Ästhetischen deuten. Genauer gesagt behaupte ich, dass wir die Bildung von der Struktur der metaphorischen Erfahrung interpretieren können. Damit werden wir nämlich einen entscheidenden Aspekt der hermeneutischen Begriff der Freiheit in Sicht bekommen. In diesen Überlegungen werde ich mich zunächst auf der Abhandlung von Eberhard Jüngel aus 1974 Metaphorische Wahrheit stützen, eine Abhandlung, die übrigens Heidegger zur 85. Geburtstag gewidmet ist. Hier vollzieht Jüngel eine Interpretation und Auseinandersetzung mit Aristoteles Deutung der Metapher als uneigentliche Rede. Aristoteles zufolge weicht die Metapher von der eigentlichen Bedeutung eines Wortes ab, indem es dieses Wort in eine andere Sphäre überträgt. Damit ist das Wort nicht mehr univok, weil es zwei Gegenstände mit verschiedenen Wesensbegriffen, Logos Thesousias, bezeichnet. In der Sphäre, wo das Wort übertragen wird, hat es dieselbe Bedeutung als das Wort oder Ausdruck, das wir in dieser Sphäre im Normalfall erwarten würden. Wird Achilleus ein Löwe genannt, dann wird dieser Auffassung zufolge statt des zu erwartenden Ausdrucks tapferer Krieger ein dem Sinn des Satzes Achilleus ist ein tapferer Krieger entsprechendes Wort gebraucht, aber aufgrund eines Bedeutungswandels dieses Wortes. Das Wort Löwe kann von dem Tier in der Wüste und von dem tapferen Krieger nicht univok ausgesagt werden. Es fungiert nur für das Tier in der Wüste als Verbum proprium, während es auf Achilleus übertragen wird. Diese Übertragung geschieht angeblich, um die Rede interessanter, angenehmer zu machen. Diese aristotelische Auffassung führt zu der Annahme der traditionellen Rhetorik, nach der der Metapher als einen Redeschmuck zu verstehen ist. Nach Aristoteles ist die Metapher nicht notwendig und nicht erforderlich in Beziehung auf Aussagen, die aufzeigen, wie die Dinge sich in Wahrheit verhalten. Metaphern sollen deshalb in Definitionen und in der Dialektik überhaupt nicht vorkommen. In diesem Sinne unterscheidet Aristoteles die sogenannte apophantische Rede, die Wahrheit aufzeigt, von Rhetorik und Poetik, deren wissenschaftlicher Gegenstand nicht die Wahrheit der Aussage, sondern die von der Wahrheit der Aussage zehrende und für sie plädierende Sprache ist. Aristoteles bezeichnet die Metapher als uneigentliche Rede, weil er nicht die Möglichkeit einer prinzipiell offenen Wissens- und Erfahrungsweg anerkannt. Er charakterisiert zwar die Metapher als ein ausgezeichnetes pädagogisches Instrument, weil hiermit ein spielender Lernprozess gestaltet wird. Und nach Aristoteles ist, Zitat, leichtes Lernen allen Menschen von Natur angenehm. Aber wenn es ernst wird und wir Wissen zu etablieren versuchen, können wir auch ohne Metaphern auskommen. Die Voraussetzung für diese prinzipielle Hierarchie zwischen metaphorischer Erfahrung und begriffliches Denken ist mit anderen Worten die Auffassung, dass unser Lernprozess zu Ende kommen kann und wir die Dinge eindeutig als das, was sie sind, bezeichnen können. Wenn wir diese Prämisse von Aristoteles nicht mehr teilen, dann ändert sich die Auffassung der Metapher auch auf entsprechender Weise. Indem die Offenheit der Erfahrung und nicht die Etablierung von eindeutigem Wissen unseren Ausgangspunkt bildet, dann ist die Metapher auch nicht mehr ein Ornament außerhalb der Wahrheit, sondern eröffnet, indem es erfahren wird, die Möglichkeit, eine Entdeckung zu machen. Wenn die metaphorische Erfahrung tatsächlich zu einer solchen Entdeckung führt, wird eine hermeneutische Spannung geschafft, die Eberhard Jüngel auf folgender Weise beschreibt. Das ist Zitat 3 auf dem Blatt. Dadurch, dass die Fremdheit des fremden Wortes vom Verstehenden eingeholt werden kann, ergibt sich ein Zugang zu einer neuen Seinsdimension, der durch einen mit definierten Begriffen arbeitenden Satz gerade ausgeschlossen wird. In der nicht-metaphorischen Aussage ist die Welt des Löwen von der Welt des Kriegers, auch wenn dieser sich auf Löwenjagd befinden sollte, durch eine natürliche Differenz fundamental unterschieden. Diese natürliche Differenz wird durch die metaphorische Prädikation in eine hermeneutische Spannung verwandelt, die eine sprachliche Kommunikation zwischen den beiden Welten ermöglicht, so dass die fremde Welt des Löwen an Akil und seinem Verhalten in neuer Weise Wesenszüge aufzudecken in der Lage ist. Der metaphorisch Angeredete muss nun die Welt Akils mit der des Löwens vereinigen und sie dennoch voneinander unterscheiden. Dadurch kommt es zur Spannung und in ihr zum Gewinn eines Neuen. Zitat Ende. Aufgrund dieser Auffassung kann Jüngel programmatisch die metaphorische Erfahrung als eine Dialektik zwischen Vertrautheit und Verfremdung begreifen. Und es ist aus dieser Perspektive, dass wir Gadamers hegelsche Definition der Bildung als sich selbst zu erkennen im Anderssein zu verstehen haben. Diese Struktur wird von Gadamers und Hegels Kritikern als eine zu einseitige Appropriationsbewegung verstanden. Aber wenn man die Struktur der Bildung aus der Perspektive der Dialektik zwischen Vertrautheit und Verfremdung in der metaphorischen Erfahrung versteht, dann wird das Fremde nicht bloß in einer schon vorhandenen Position integriert. Im Gegenteil, in der metaphorischen Erfahrung entdecken wir in ein Fremdes einen Aspekt unseres Selbst in derselben Bewegung, als wir im Fremden das eigene erkennen. In seiner Interpretation der homerischen Gleichnisse in der Entdeckung des Geistes hat Bruno Schnell diese Einsicht auf den Punkt gebracht. An einer Stelle spricht er von Homers Auslegung, einen in gefährlichen Situationen ausharrenden Menschen als einen Fels. Das ist der 4. Zitat auf der Blatt. Dass der Fels ein menschliches Verhalten deutlich macht, beruht darauf, dass dieser tote Gegenstand anthropomorph gesehen wird. Der Gegenstand wird also tauglich, im Gleichnis etwas zu veranschaulichen, dadurch, dass in diesen Gegenstand das hineingesehen wird, was er dann seinerseits illustriert. Dies eigentümliche Verhältnis, dass menschliches Verhalten erst deutbar wird durch etwas, das selbst erst nach diesem menschlichen Verhalten gedeutet ist, gilt bei den echten Metaphern. Es ist also schon bedenklich, wenn wir sagen, der Fels würde anthropomorph gesehen. Man müsste dann hinzufügen, dass der Mensch den Felsen nur dadurch anthropomorph sehen kann, dass er sich selbst petromorph sieht. Dass er nur dadurch, dass er den Felsen von sich aus interpretiert, ein eigenes Verhalten gewahr wird und den treffenden Ausdruck dafür findet. Dass der Mensch sich selbst nur so im Echo hören und verstehen kann, ist grundlegend für das Verständnis der Gleichnisse. Zitat Ende. Wenn Gadamer recht hat und unsere verantwortliche Freiheit im Rahmen einer übersubjektiven Struktur, den er Tradition nennt, verstanden werden muss, bekommt gerade die metaphorische Erfahrung, wie schnell sie beschreibt, eine wichtige Funktion. Indem unser Verstehen unverfügbar ist, an Vorurteile, die wir nicht völlig durchschauen können, ausgeliefert sind, wird die Offenheit für das Neue und die Erfahrung des Fremden ganz entscheidend. Weil wir ihre Wirkung niemals völlig durchschauen können, ist die Tradition keine Nostos, keine gesicherte Heimat und sie kann es auch niemals werden, sondern sie wird eine äußerst prekäre Grundlage verbleiben. Die Begegnung mit dem Fremden verpflichtet uns damit nicht, nur für unsere Handlungen und Urteile Rechenschaft ablegen zu können. Gerade weil wir unsere eigene Grundlage nicht durchschauen können, sind wir dazu gefordert, uns auf das Fremde einzulassen, auch ohne im Vornhinein zu wissen, ob wir, was wir begegnen, auch in einer verantwortlichen Weise aneignen können. In einer abschließenden These behauptet Jüngel, dass die Metapher freisetzt, während die Definition begrenzt und festsetzt. Welche Idee von Freiheit ist hier gemeint? Nach meiner Meinung sollte man nicht die Freiheit, als sie anhand der Metapher erfahren wird, als eine bloß negative Freiheit von der Begrenzung des Begriffs verstehen. Entsprechend ist Freiheit auch hier keine arbiträre Wahlfreiheit. Wir wählen nicht bloß willkürlich, wie wir das Fremde im Lichte des Vertrauten und das Vertraute im Lichte des Fremden auffassen wollen. Die metaphorische Erfahrung hat vielmehr eine eigene Forderung der Verantwortlichkeit. Diese Verantwortlichkeit ist in der Analogie oder die Entsprechung begründet, die den Metapher trägt. Die Metapher, die nach einer Analogie geschaffen ist, ist nicht nach unseren Gutdünken erfunden, sondern ist eine Weise, wie ein Aspekt des Seienden sich in der Sprache zeigen lässt. Oder mit einer Formulierung von Jüngel, in der geglückten Metapher entspricht der Sprache folglich der Entsprechung, die schon immer das Seiende durchwaltet. Die Hervorhebung von der Normativität der metaphorischen Erfahrung ist schon ein antiker Gedanke. Aristoteles behauptet somit, dass Metaphern stimmen müssen. Und ihre Stimmigkeit entspringt der Analogie. Die Verantwortlichkeit in der metaphorischen Freiheitserfahrung kommt mit anderen Worten darin zum Ausdruck, dass eine Metapher leer oder schief sein kann. Nicht nur kann eine Metapher ohne zugrunde liegende Analogie Aristoteles zufolge in den Augen springen als unüberbietbar unangenehm. In sachlichen und dialektischen Zusammenhängen können leere Metaphern missbraucht werden, um eine problematische Rede unwiderlegbar zu machen. Zitat aus dem Sophisti Elenchi: He metaphora poesai ton logon anechlechton. Also die Metapher kann die Rede unwiderlegbar machen. Der Sophistik lebt von dieser Möglichkeit. Aus dieser Perspektive ist es wohl auch kein Zufall, dass Platon gerade in den Dialog Sophistes den Fremden aus Elea eine Warnung artikulieren lässt, dass wer verantwortlich hervorgehen will, sich vor allem gar sehr bei den Ähnlichkeiten tas homoietatas hüten soll, denn es ist eine gar zu gefährliche Art. Die Sophisten nutzen ja diese Ambivalenz, indem sie mit leeren Metaphern, die sich auf scheinhaften Ähnlichkeiten berufen, eine schwache Rede stark machen. Auf der einen Seite entwickelt die metaphorische Erfahrung unserer Praxis der Rechenschaftsgabe, indem sie durch ihre Experimente mit Möglichkeiten Entdeckungen erlauben. Die metaphorische Erfahrung bezeugt auf eine grundlegende Ebene, wie unsere Freiheit abhängig von einer Offenheit für das Fremde ist, um wahrhaft verantwortlich zu sein. Auf der anderen Seite impliziert der Gebrauch von Metaphern immer ein Risiko, dass einer bewusst oder unbewusst heraufbeschwörte Illusion mit einer wahrhaften Entdeckung verwechselt werden kann. Deshalb bedeutet die Rehabilitierung der Metapher gegen Aristoteles auch nicht, dass die Hierarchie zwischen begriffliches Denken und metaphorische Erfahrung umgekehrt wird. Wie es Jüngel beschreibt, verlangt die Metapher, Zitat, wenn auch nicht notwendig zuerst nach Collegium Logicum. Zitat Ende. Entsprechend muss man von einem verantwortlichen begrifflichen Denken erwarten, dass sie die metaphorische Erfahrung als wesentlich für ihre Identität affirmiert. Für Gadamer ist die Bildung eine Bedingung der Erfahrung der Kunst und damit auch für die Möglichkeit, mit unserer Freiheit Erfahrungen zu machen, in Begegnungen mit Kunstwerken. Das Wesen der Bildung, so habe ich wiederum behauptet, lässt sich aus der Struktur der metaphorischen Erfahrung verstehen. Die Freiheit, die in einem solchen metaphorisch strukturierten Bildungsprozess impliziert ist, ist letztlich nicht nur die Bedingung, sondern auch das Modell für die Freiheitserfahrung, die wir Gadamer zufolge in der Begegnung mit dem Spiel der Kunst machen können. Es gibt aber bei Gadamer nicht nur einen Ansatzpunkt, um die Bedingung und die Struktur seines nicht explizitierten hermeneutischen Freiheitsbegriffs zu entfalten, es gibt auch eine Grundlage, die vollendete oder emphatische Freiheitserfahrung zu denken. Mit einigen Bemerkungen zu diesem Gedanke und ihrer Relation zur sokratischen Freiheitsbegriffs komme ich zu Ende. Es handelt sich hier um Gadamers Interpretation von einer anderen hegelischen Gedanke, nämlich die Auslegung der dialektischen Struktur der Erfahrung als eine Umkehrung des Bewusstseins. Im Grunde ist hier nicht von einer wesentlich verschiedenen Struktur die Rede, als wir im Fall der Bildung gesehen haben. Auch die Bildung hatte ja, wenn wir sie metaphorisch auslegen, eine dialektische Struktur. Der Unterschied liegt in der emphatischen oder zugespitzten Form der Dialektik, die Gadamer mit dem Formel einer Umkehrung des Bewusstseins hervorheben möchte. Wie auch der Begriff der Bildung spielt dieser Begriff der Erfahrung eine ganz wesentliche Rolle in Hegels Philosophie. Wir haben es hier mit dem methodischen Grundbegriff aus der Phänomenologie des Geistes zu tun, der ja den Untertitel Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins trägt. Aber auch in Beziehung auf diesen Begriff möchte ich behaupten, dass Gadamer eine neue Interpretation vollzieht, indem er diesen Gedanken aus der Perspektive des Ästhetischen deutet. Das sagt Gadamer selber, indem er behauptet, dass das Moment, um den es in den hegelischen Begriff von Erfahrung geht, am deutlichsten in der griechischen Tragödie bezeugt ist. Um diese These zu verstehen, muss man freilich erstmal sehen, dass Gadamer Hegel so interpretiert, dass Hegel als ein guter Aristoteliker die Offenheit des Erfahrungsprozesses von einer Position denkt, in dem diese Offenheit überwunden ist. Zitat Gadamer: Der Maßstab, unter dem Hegel Erfahrung denkt, ist also der des Sich-Wissens. Daher muss die Dialektik der Erfahrung mit der Überwindung aller Erfahrung enden. Zitat Ende. Gadamer bestreitet, dass die Idee einer solchen Position jenseits der Offenheit der Erfahrung für das Fremde überhaupt sinnvoll ist. Damit sprengt er den Rahmen der hegelischen Philosophie und wird zu, Zitat, diejenige Erkenntnis, aus der die Geburt der griechischen Tragödie erfolgt ist, zurückgeführt. Die Struktur einer Umkehrung des Bewusstseins, der eine spezifisch zugespitzte Erfahrung charakterisiert, wird also nicht in der hegelischen Philosophie, sondern in die Inszenierung der Tragödie am besten erkannt, weil nur diese Inszenierung durch die Kunst die wesentliche Offenheit der Erfahrung festhält. Ich möchte meine Überlegungen damit beenden, Gadamers Hinweis zur griechischen Tragödie zu klären und die Folgen für eine hermeneutische Interpretation der Wesensverbindung zwischen Freiheit und Verantwortung zu ziehen. Ich werde mich hier auf die Tragödie Antigone von Sophokles beziehen. Der Zentrum dieses Drama bildet die Metapher von den Zitat ungeschriebenen und festen göttlichen Gesetze. Agrapta kai asphale thea nomina. Auf diese Gesetze beruft sich Antigone in der Konfrontation mit der Herrscher von Theben, Kreon, der nicht zulassen will, dass Antigone ihr Bruder Polyneikos beerdigt, weil dieser Bruder von Antigone den Polys verraten hat. In einem ersten unmittelbaren Sinn repräsentieren die ungeschriebene göttliche Gesetze Antigones in der Philia, also in der Liebe, gegründeten Verpflichtung gegenüber ihrer Familie. Die Metapher hat jedoch auch einen anderen entscheidenden Sinn. Um das zu sehen, muss man auf die oberste Autorität des Dramas achten, und das ist weder Kreon noch Antigone, sondern der alte blinde Wahrsager Teiresias. Nachdem Antigone von Kreon zur Eisensperrung in einer Krypte verurteilt wird, taucht Teiresias auf und sein abschließendes Urteil enthüllt eindeutig, dass Kreon im Unrecht ist. Kreon versucht verzweifelt, seine Entscheidung zu revidieren, aber Antigone ist schon tot. Um den Sinn des Dramas zu verstehen, muss man beides feststellen. Antigone stirbt und Kreon ist auch im Unrecht. Was sagt diese Doppelheit über Antigones Entscheidung, sich nicht der Wille Kreon zu beugen und an ihr Projekt einer Beerdigung von Polyneikos festzuhalten? Die unmittelbare Begründung ihrer Wahl ist der in der Philia, also die Liebe, gegründeten Verpflichtung gegenüber ihrer Familie. Das ist, wie gesagt, der unmittelbare Sinn der Metapher über die ungeschriebenen göttlichen Gesetze. Aber diese Begründung ist nicht, was Tiresias in seinem Urteil rehabilitiert, weil ein solcher Hinweis auf die Philia, das Familienband, genügt nicht in sich als Einwand gegen Kreons Beerdigungsverbot. Antigones Bruder Polyneikos hat tatsächlich den Polis verraten und wie wir deutlich aus seiner ersten Rede erkennen, sieht Kreon sich als Garant der Stabilität dieser Polis in der Zeit unmittelbar nach einem blutigen Bürgerkrieg. Ein Bürgerkrieg, der zudem gerade in der von Antigone besungenen Familienrelation fundiert war. Die Begründung der Entscheidung Antigones liegt vielmehr in der prinzipiellen Begrenztheit der Autorität des Polis und damit auch in der Begrenztheit von Kreon als Herrscher. In diesem Sinne meinen die ungeschriebenen göttlichen Gesetze die Macht des Todes, der dem menschlichen Recht durch ihre fundamentale Negativität begrenzt. Es wird, und das finde ich von entscheidender Wichtigkeit, es wird betont, dass die ungeschriebenen Gesetze nicht die Gesetze der olympischen Götter sind, sondern die Gesetze der unteren Götter, ton kathotheon. Es handelt sich hier um das abwesende und nicht zugängliche Jenseits aller menschlichen Wirksamkeit und Wertsetzung, der die menschlichen Gesetze begrenzen. Das ungeschriebene Gesetz der unteren Götter weisen auf keine positive mythische Gestalt, die hinter Antigones Handlung steht, hin. Wie auf eine der Gestalten der olympischen Götter, der eifrig und allzu männlich über seine Forderungen wacht. Es ist eine Macht, die sich nur in der Begrenztheit des menschlichen Handelns und Urteile und in diesem Fall in der Begrenztheit des Herrscheramts zeigt. Dass Kreon als Träger der Herrscheramt nicht diese Macht anerkennt, zeigt sich in seiner machtvollkommenen Unzugänglichkeit für freundliche Ratschläge, die er von seinen beiden Nichten bekommt, nämlich von seinem Sohn Haimon und der Weissager Tiresias. Am deutlichsten zeigt sich seine Absolutierung des Herrscheramts Haimon gegenüber, also seinen Sohn, wenn Kreon behauptet, dass der Autorität dieses Amtes der Gegensatz zwischen Recht und Unrecht relativiert. Er mahnt seinen Sohn Haimon, dass man den Herrscher der Polis in Großen und Kleinen, in Guten und Bösen und überhaupt in alles folgen muss. Mit dieser Relativierung des Normativen behauptet Kreon, dass das Herrscheramt ihn erlaubt, jede Verantwortung abzuweisen. Wir sollen nicht vergessen, dass Antigone nicht ein Werk der Philosophie, sondern der Kunst ist. Das ist in Gadamers Perspektive entscheidend. Sein Leitfaden ist ja, wie der Titel von der erste Teil von Wahr und Methode betont, die Wahrheit der Kunst. Die Wahrheit der Kunst erfahren wir Gadamer zufolge nur am Werk selber. Gerade als Kunstwerk vermag die Antigone die Umkehrung des Bewusstseins zu gestalten, indem es uns erlaubt, mit die Antigonisten Kreon und Antigone zu identifizieren. Kreon fehlt die Anerkennung der Begrenztheit von menschlichem Wissen und deswegen schlägt seine lobenswerte Loyalität gegenüber der Polis in der rechthaberischen Relativierung von aller Verantwortung, der den Tyrannen kennzeichnet, um. Was Antigone angeht, zeigt sich die Verbindung zu Gadamers Perspektive noch klarer. Wenn sie ihre Handlung mit dem Hinweis auf die ungeschriebenen Gesetze der unteren Götter begründet, unterliegt sie tatsächlich die übersubjektive Vorurteile, der Gadamer zufolge jedes Verstehen leitet. Sie sagt mit ihrer Metapher mehr, als sie selber weiß, und es ist dieser Überschuss von Sinn, der die wirkliche Rechtfertigung ihrer Handlung konstituiert. Also das ist das Entscheidende, diese Bemerkung, dass diese Metapher einen doppelten Sinn hat. Aber Antigone in ihrer unmittelbaren Handlung erfasst nur den unmittelbaren Sinn, also den Hinweis auf die Beerdigungsrituale und auf die Philia, also auf die Liebe als Begründung ihrer Handlung. Aber der tiefere Sinn der Metapher, die Begrenztheit alles Menschlichen, erfasst sie nicht. Aber das ist im Grunde die Rechtfertigung ihrer Handlung. So, der Rechtfertigung ihrer Handlung liegt außerhalb ihrer eigenen Reflexionsreichweite. Und das ist dann der Gadamersche Pointe. Das ist genau die Pointe seines Traditionsbegriffs. Ihre Handlung ist verantwortlich, aber nur, weil es einen weiteren Sinn enthält, als sie selber einsieht. Die Wahrheit ihrer Aussage erfährt eine Umkehrung, wo ihr spezifischer Inhalt unterminiert wird, aber nur, um diesen Inhalt in einen tieferen Sinn zu bestätigen. Damit ist ihre Verantwortlichkeit nicht Resultat ihres eigenen Vermögens zur Selbstbestimmung, aber lässt sich doch verstehen als verantwortlich und nicht als bloßes Resultat von fremder Einflüssen. Ihrer Wahl wird ja gerade nicht von dem Überschuss des Sinns, den sie nicht durchschaut, untergraben, sondern legitimiert. Aber das Verstehen, auf dem diese verantwortliche Freiheit beruht, hat wirklich einen Moment des Geschehens, wie Gadamer sagt, und ist somit unverfügbar. Sie antwortet auf die Forderung des Spieles, aber wird in dieser Antwort auch von der Dynamik des Spieles getragen, in einer für sie nicht transparenten Weise. Aus der Sicht von Gadamer ist es wesentlich, dass die griechische Tragödie nicht nur die Erfahrung einer Umkehr des Bewusstseins vorzeigt. Das tut auch die Phänomenologie Hegels. Die hermeneutische Phänomenologie unterscheidet sich bereits von der Phänomenologie Hegels darin, dass es die Offenheit der Erfahrung festhalten will. Nur weil die Tragödie als Kunstwerk das ermöglicht, ist sie eine Zeuge für Gadamer gegen Hegel. Die Bewegung über die hegelische Phänomenologie hinaus vollzieht sich somit in der Begegnung mit der Tragödie, in welchem wir erfahren, dass die tragische Begrenztheit, die Antigone und Kreon zuteil wird, sich nicht wesentlich von unseren eigenen Situationen unterscheiden. Diese Identifikation mit dem Phänomen des Tragischen unterscheidet sich von Hegel, weil Hegel Gadamer zufolge der Erfahrung des Fremden von dem Standpunkt ihrer Vollendung versteht. Hegel kann damit nicht die Identifikation mit dem Tragischen vollziehen. Aber gerade diese Identifikation ist ja für eine adäquate Begegnung mit einer Tragödie wie Antigone wesentlich. Die Identifikation mit dem Tragischen besteht, wie gesagt, darin, dass wir verstehen, dass unsere Situation sich nicht im Wesentlichen von der Situation von Kreon und Antigone unterscheidet. Und erst damit verstehen wir natürlich den Sinn des Werkes. Auch wir halten uns wie Kreon so gut, wie wir können, an lobenswerten Prinzipien, aber erfahren dabei, dass gerade dieses Versuch, verantwortlich zu handeln, uns dazu führen kann, selbstsicher gegenüber Ratschlägen zu verschließen. Und wie Antigone versuchen auch wir, unsere Entscheidungen zu rechtfertigen, aber sind letztlich auch auf der Hoffnung hingewiesen, dass unsere Vorurteile uns den Gefallen tun, uns zu tragen, jenseits der Reichweite unserer kritischen Reflexion. Auf einer solchen Erkenntnis können wir uns selbstverständlich nicht berufen, wenn wir Rechenschaft für unsere Urteile und Handlungen geben müssen. Damit können wir uns nicht der sokratischen Verantwortung entziehen. Der Selbstbegegnung in der Erfahrung des Tragischen ist deshalb Gadamer zufolge ein im wörtlichen Sinne ästhetisches Phänomen. Wir können es nur wahrnehmen, das heißt als wirkliches anerkennen. Aber zugleich ist die Identifikation mit der tragischen Erfahrung der angemessenen Deutungsrahmen für das sokratische Verantwortung. In dieser Identifikation machen wir nach Gadamer einen emphatischen oder gar vollendeten Erfahrung mit der Freiheit. Danke.